Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir wollen uns heute um ein Thema kümmern, was ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und zwar ist es die Zeit im Unterricht. Zeit ist ein knappes Gut. Es gibt zwar relativ viele Stunden von den Hauptfächern in der Woche, aber diese sind trotzdem knapp bemessen bei dem, was man so alles schaffen muss in dieser Zeit. Und es gibt mit Sicherheit einige Zeitfresser im Unterricht. Und wir wollen uns heute mal darum kümmern, wie man die identifiziert und auch schon in seiner eigenen Planung berücksichtigt.
Ja, stimmt. Also Zeit ist eine knappe Ressource im Schulalltag tatsächlich. Und meistens verlieren wir Zeit. Es liegt meistens auch nicht daran, dass die Schüler irgendwie zu langsam sind oder irgendwie nichts wollen. Und es ist auch nicht irgendwie daran geschuldet, dass es alles so ineffizient ist, sondern es ist meistens, weil wir an vielen Stellen Lernzeit mit Organisationszeit verwechseln.
Also gibt es einen Unterschied zwischen, oder du hast im Unterricht Zeiten mit verschiedenen Qualitäten. Also es gibt einmal Lernzeit, dann gibt es diese Organisationszeit.
Genau, also dazu hatte sie, ich hatte schon irgendwie positioniert, ja. Der unterscheidet irgendwie die Zeit im Unterricht in drei Kategorien. Es gibt dann die Unterrichtszeit, also das ist irgendwie der Stundenplan an sich.
Also sprich die 45 Minuten genau, Deutsch, das ist die Unterrichtszeit.
Genau, korrekt. Okay. Dann hat man die Zeit, in der die Kinder beschäftigt sind, also diese beschäftigte Zeit. Da sind die Kinder irgendwie aktiv und tätig. Und dann gibt es noch die lernwirksame Zeit, die dann tatsächlich zum Lernen genutzt wird.
Ist dann die lernwirksame Zeit eine Schnittmenge der beschäftigten Zeit? Oder ist es entweder sind die Kinder beschäftigt mit, sagen wir mal, sie holen ihre Hefte aus den Taschen oder sie lernen und lesen gerade oder bearbeiten Aufgaben oder was auch immer.
Na genau, das ist ja meistens halt das Problem. Also entscheidend ist nicht, wie viel Zeit wir tatsächlich haben, sondern wie viel davon wird kognitiv dann benutzt. Und dann Ziel sollte diese lernwirksame Zeit irgendwie so lang wie möglich irgendwie ja, zu halten.
Okay, also müsste man gucken, dass man diese beschäftigte Zeit so ein bisschen reduziert. Und wenn man seinen Unterricht plant, möglichst viel lernwirksame Zeit unterbringt.
Genau, also so, das ist der größte Zeitverlust entsteht wirklich zwischen diese Beschäftigung und das Lernen. Also und da muss man irgendwie als Lehrkraft nochmal kurz ein paar Schritte zurückgehen bei der Planung. Viele planen erstmal den Unterricht und wenn man sagt, man plant den Unterricht, meistens geht es darum, irgendwie die Inhalte zu planen. Man muss aber auch einen Schritt zurückgehen und nicht nur die Inhalte, sondern das Wie. Also so, wie die Frage müsste man sich zu jeder Zeit irgendwie stellen bei der Planung. Wie sollte es ablaufen, damit wir zeitsparend irgendwie agieren können?
Also die Übergänge zum Beispiel vom Sitzkreis, wo du Dinge erklärst, zum Platz und dem Aufgaben bearbeiten.
Genau, also man soll die Übergänge so zeiteffektiv wie nur möglich irgendwie gestalten und das geht ja selten spontan. Die muss man im Voraus schon bei der Planung berücksichtigen. Und mitdenken.
Klassenführung ist ja bei Hatti, wenn ich mich recht erinnere, hat das ja eine relativ hohe Lernwirksamkeit, war auf jeden Fall über diesem 0,4.
Genau.
Wenn da von Klassenführung gesprochen wird, was meint er dann? Also ist das dann irgendwie die Disziplin und Kontrolle oder was ist die Klassenführung bei Hatti?
Na, meistens geht es dann, also es geht nicht darum, irgendwie, dass die Lehrkraft streng ist und sonst was, sondern es geht meistens darum, irgendwie klare Strukturen zu haben, klare Abläufe, vorhersehbare Strukturen, also Strukturen, die wirklich klar sind, die immer wieder vorkommen, die für alle irgendwie klar und zu jeder Zeit klar sind. wo wenig Unterbrechungen irgendwie stattfinden, wo wenig Rückfragen stattfinden. Man weiß ja, jede Unterbrechung kostet Aufmerksamkeit, Denkzeit, und dann verliert man quasi den Anschluss an den Denkprozess. Und deswegen muss man wirklich gucken, dass man so viel Ruhe reinbringt, und so viel Klarheit wie nur möglich. Also Klarheit unterstützt, um einfach Unruhe zu vermeiden.
Also ist praktisch der Zeitfresser gar nicht die Unruhe, sondern die Unruhe im Unterricht entsteht durch Unklarheit.
Naja, es kommt darauf an, welche Philosophie man als Lehrkraft quasi irgendwie verfolgt. Sind meistens, also man hört es öfters mal im Lehrerzimmer, ja, die Kinder sind halt schuld, die Kinder können dies nicht, die können das nicht. Und dann, wenn es unruhig ist, denken viele Kollegen irgendwie, okay, die Kinder sind halt unruhig. Wichtig ist da auch mal einen Schritt zurückzugehen und sich selbst zu reflektieren und zu überlegen, habe ich wirklich als Lehrkraft alle Abläufe so strukturiert, dass es für alle klar war? War alles so strukturiert, dass ich nicht selber für die Unruhe gesorgt habe? Also wenn ich anfange als Lehrkraft irgendwie meine Arbeitsblätter zu lochen oder zu schneiden oder sie in die Ablage zu tun oder, dann sind es Zeiten, wo es unruhig ist, weil ich selber auch als Lehrkraft unruhig bin, weil ich merke, die Kinder werden gerade unruhig und dann ist es eine Verkettung von Umständen und dann hat man das Gefühl, es war unruhig, was es war, wahrscheinlich auch war. Und deswegen ist es wichtig, irgendwie diese Abläufe im Voraus zu bedenken, um sie besser planen zu können.
Gut, also das heißt, wenn du deinen Unterricht planst, überlegst du auch genau, wo machen wir was, wie sind die Übergänge, was muss ich vorbereiten, also dass man das Lochen nicht erst im Unterricht macht, sondern wenn man weiß, okay, die Kinder sollen es abheften und die Blätter müssen gelocht sein, muss ich irgendwie nach dem Kopieren schon gleich lochen, und diese ganzen kleinen Mini-Prozesse versuchst du aus der Schulstunde rauszuziehen und vorher sozusagen so präpariert zu sein, dass die ganzen Abläufe und so passen.
Genau, weil ansonsten zum Beispiel, also das Beispiel mit den Löchern ist an sich ein kleines Problem, führt aber zu Unruhe. Wenn die Blätter irgendwie nicht schon so vorbereitet sind, dann geht jedes Kind einzeln irgendwie zum Locher zum Beispiel oder fragt, wo soll das Blatt und so weiter und so fort, wie mache ich die Löcher, das führt zu Unruhe. Und es ist nur ein Beispiel, was wirklich tagtäglich irgendwie passiert, wenn es nicht irgendwie geplant ist. Also, dass man wirklich seine 45 Minuten so zerdenkt, dass man überlegt, okay, wie sind nicht nur die Abläufe bei den Kindern, was erwarte ich von den Kindern, was sollen sie so alles machen, sondern wie sieht meine Arbeit als Lehrkraft im Voraus, damit die Kinder in der Lage sind, das alles zu leisten. Dass man nicht nochmal, wenn man reinkommt, überlegt, okay, das hatte ich gerade vor, ach ja, da fehlt mir noch eine Ablage, dann hole ich sie schnell aus dem Schrank und, sondern das soll alles, die Lernumgebung muss einfach durchdacht sein und das kann nur im Voraus passieren. Wenn ich reinkomme und erst dann anfange nachzudenken, dann wird es unruhig, allein weil ich selber dann unruhig werde.
Und das heißt, wir haben zwei Ebenen eigentlich. Die eine Ebene würde ich sagen, das ist so die Klassenraumstruktur. Also du brauchst schon eine gewisse Klassenraumstruktur, die, sagen wir mal, bestimmte Ablageorte oder so genau definiert, dass Kinder wissen, okay, wenn es Arbeitsblätter gibt, dann hole ich sie an diesem Ort. Wenn wir eine Instruktion im Kreis machen, hole ich das da und so weiter. Und dann gibt es aber nochmal pro Stunde diese Ebene, wo du dann sagst, okay, in der Stunde will ich das machen, also muss ich diesen und diesen Ort nutzen.
Genau, und es gibt dann die Basics-Sachen, die wirklich irgendwie sitzen sollten. Also man soll als Lehrkraft wirklich vorbereitet reinkommen und nicht erst anfangen zu schneiden, weil dann wird es schwierig.
Wie machst du das mit diesem Wegeplan? Also du bietest ja auch Material dann an, die Kinder können sich auch Hilfsmaterial holen. Bewegung, wenn die Kinder laufen und zu Orten gehen, kostet das ja Zeit. Wie planst du sowas?
Genau, also grundsätzlich möchte man, dass die Kinder sich während des Unterrichts bewegen. Es muss aber zielführend sein. Also es muss irgendwie am Ende einen Mehrwert irgendwie mit sich bringen. Und deswegen muss man die Wege, die die Kinder gehen, auch irgendwie durchdenken. In meiner Tätigkeit als Fachausbilderin zum Beispiel sehe ich da ganz oft Unterrichtseinheiten, die toll geplant sind. Also Inhalte, wo sich wirklich irgendwie große Mühe gegeben wird, irgendwie alles schön zu gestalten und die Arbeitsblätter und alles schön gestaltet. Aber die Wege und wie die Kinder zu dem Material kommen, das wird nicht durchdacht im Voraus und das führt dann zu Chaos. Das bedeutet, zum Beispiel, wenn die Einführung im Kreis stattfindet, dann haben die Kinder letztens bei der Lerntheke noch einen Laufzettel irgendwie mitbekommen. Deren Laufzettel war aber nicht im Kreis, sondern am Platz. Das bedeutet, die Kinder sitzen erstmal im Kreis, die sollen irgendwie erstmal zuhören und dann strömt jeder zu seinem Platz, holt ganz schnell seinen Laufzettel, um dann zügig zur Theke zu gehen, um bloß sicher zu sein irgendwie. Und das führt zu Chaos. Also das heißt, hier an der Stelle wurde nicht im Voraus geplant, wie werden die Abläufe bei den Kindern sein. Und viel günstiger ist es, sich darüber Gedanken zu machen, okay, ich möchte irgendwie einen Kreis haben, das ist jederzeit sinnvoll, im Korbmodell erst recht. Und dann, wo müsste mein Laufzettel sein, dass die Kinder es zügig haben? Im besten Fall, dass ich es auch im Kreis habe, um erklären zu können, vielleicht, wenn wir diese Lerndicke oder diese Arbeitsform irgendwie nicht so oft hatten. Und dann gibt es die Möglichkeit, dann kann man die Stühle irgendwie benutzen, man kann unter den Stühlen, man kann, ob sie irgendwie individualisiert sind, die Zettel oder nicht, je nachdem, man kann sie unter dem Stuhl auch kleben, irgendwie als kleine Überraschung für die Kinder. Wenn sie personalisiert sind, dann kann man die einfach auf den Stuhl irgendwie tun und dann hat man die auch. So spart man sich schon die Wege nach dem Kreis quasi zurück zum Platz und dann zur Theke. Dann organisiert man noch, überlegt man noch, okay, wie schaffe ich es, dass nicht alle gleichzeitig zu dieser Theke irgendwie kommen. Dann ist der Weg wirklich zu sagen, okay, Kind 1 fängt ein und wenn er auf den Weg zurück zu seinem Platz geht, dann Kind 2, Kind 3 und das geht schnell. Und in der Zwischenzeit, wo alle, die noch sitzen, noch warten müssen, jeder überlegt sich mit seinem Laufzettel, welche Station er sich jetzt rannehmen müssen. Welche Aufgaben sind gerade für das, die eigene Person irgendwie relevant? Und dann hat man einen strukturierten Übergang. Ohne Stress, ohne Chaos, ohne Geschrei.
Wir hatten auch mal darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war, ich glaube, es war außerhalb, wo du mal gesagt hattest, dass du die kognitive Belastung von den Kindern möglichst gering halten willst. Also, dass kognitive Belastung deren Arbeitsqualität oder Lernqualität reduzieren könnte. Zählt das dann auch dazu?
Genau, also es geht darum, dass wir das Arbeitsgedächtnis von den Kindern irgendwie nicht überlasten. Also unser Arbeitsgedächtnis ist halt begrenzt. Also wenn man sich irgendwie die Theorien von John Sweller irgendwie anschaut, der sagt, Arbeitsgedächtnis sind die Kapazitäten halt begrenzt. Langzeitgedächtnis wiederum ist nahezu unbegrenzt. Und deswegen lohnt es sich auch wieder in Routinen zu investieren, um diese Abläufe irgendwie so routiniert wie nur möglich irgendwie zu gestalten, dass sie ins Langzeitgedächtnis kommen und dann muss man sie nicht mehr immer wieder irgendwie erwähnen. Es geht auch darum, dass die Kinder sich dann auf deren Lernzettel irgendwie konzentrieren und nicht erstmal mit dem ganzen Ablauf und mit dem Übergang beschäftigt sind, weil das verursacht für manche, wenn es nicht routiniert ist, verursacht Stress. Habe ich richtig zugehört oder vielleicht habe ich was nicht mitbekommen, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll und so weiter und so fort. Sobald die Kinder anfangen zu stressen, dann ist die kognitive Leistung schon mal hin. Also unser Gehirn arbeitet nicht so gut unter Stress. Und daher muss man versuchen, wirklich den Unterricht so effektiv wie nur möglich zu gestalten. Und man muss einfach diese Begrenzung im Speicher quasi berücksichtigen. Anders funktioniert es nicht.
Okay. Also da, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dann darum, dass du klare Strukturen, klare Abläufe hast, statt den Kindern ständig immer wieder zu sagen, jetzt müsst ihr das machen, jetzt müsst ihr das machen, wissen die eigentlich, wenn wir den Kreis beendet haben, gehe ich dahin, hole mir das, gehe zu meinem Platz, arbeite, gehe zu dem Schrank, hole mir da das Material raus. Also die Abläufe sind für die Kinder da, klar, und du musst sie nicht immer wieder verbalisieren und den Kindern sagen.
Genau, am Anfang muss man sie verbalisieren, man muss sie ritualisieren, Und am Ende hat man sich vielleicht mit Piktogrammen dann zu Ende geholfen. Die Kinder wissen Bescheid und können sich daran orientieren. Wenn ich die ganze Zeit irgendwie unterschiedliche Abläufe habe, wenn ich die ganze Zeit Routinen ändere, dann ist das Arbeitsgedächtnis der Kinder dermaßen überlastet mit diesen simplen Sachen schon, dass sie kognitiv nicht mehr in der Lage sind, sich auf die Inhalte zu konzentrieren. Deswegen macht es Sinn, Routine in den Abläufen zu etablieren bei den Kindern. Also jeder unnötige Weg im Grunde ist verlorene Lernzeit. Das heißt, man muss überlegen, wie komme ich oder wie kommen die Kinder so schnell wie möglich ins Arbeiten.
Das Thema Routinen hatten wir, glaube ich, auch schon mal beim Thema Selbstständigkeit. Also die Routinen helfen den Kindern, Zeit zu sparen und auch selbstständig zu agieren.
Ja, genau. Also da lohnt sich auf jeden Fall noch ein Blick bei David Aushubel aus den USA, also ein bekannter Psychologe, der sagt, neues Wissen wird summiert und es braucht Bestandswissen, also stabile Strukturen, worauf aufgebaut werden kann. Und das gilt dann, also Lernen braucht stabile kognitive Strukturen, das ist mit Routinen irgendwie, schafft man genau das. Also den Start in die Start der Stunde kann so eingeübt werden, Wechsel von Sozialform können eingeübt werden, Abgabe von Aufgaben und so weiter und so fort. Und diese Routinen entlasten nicht nur irgendwie das Arbeitsgedächtnis der Kinder, sondern entlasten auch die Lehrkräfte, weil in diesen Momenten, wo die Kinder routiniert agieren, habe ich eine kurze Pause.
Als Lehrkraft.
Als Lehrkraft. Und die sind kurz, aber die tun im Tagesgeschehen irgendwie immer gut, um einfach nochmal kurz Energie zu tanken. Genau. Und also Routinen sind am Ende auch keine Einschränkung, sondern die sind wirklich eine Voraussetzung, dass die Kinder irgendwie selbstständig und selbstwirksam sein können.
Zu den Routinen zählt ja auch, dass die Kinder sich bei dir frei im Klassenraum bewegen können und eigentlich auch selbstständig sich Dinge nehmen dürfen. Also es ist ja nicht so, dass sie jedes Mal fragen müssen, Frau D., darf ich mir hier ein Blatt nehmen oder Frau D., kann ich hier das machen, sondern du hast ja eine gewisse Struktur auch über das Cura-Modell geschaffen, in denen die Kinder eigentlich sich frei bewegen dürfen.
Genau, korrekt. Also das ist im Cura-Modell irgendwie so verankert. Wir haben eine Ablagen für alles. Auch alles beschriftet, sodass die Kinder zu jeder Zeit wissen, wo sie was finden. Also von karierten Blätter, linierte Blätter, weiße Blätter. Wir haben eine Ablage für Rechenband, eine Ablage für Leseband. Wir haben nummerierte Ablagen, sodass ich anhand von meinen Tafelbildern kann ich integrieren, quasi welches Blatt aus welcher Ablage sie das finden, sodass bei mir keine Nachfragen quasi entstehen. Man muss einfach bedenken, dass Chaos immer Konzentration irgendwie kostet. Und ein Kind, was mit seiner Selbstorganisation beschäftigt ist, das kann sich erstmal nicht konzentrieren, verursacht meistens Unruhe, was wiederum zu Störungen kommt und dann die Konzentration von anderen quasi stört und verhindert. Deswegen macht es Sinn, irgendwie immer zu überlegen, wie kann ich alles organisieren, dass die Kinder sich selbst steuern können.
Also damit reduziert man viel diese Nachfragen, diese einfach zeitfressenden Momente, wo man mit einzelnen Kindern dann interagiert, was auch wieder dann für Unruhe sorgt.
Genau, man schafft eine klare Orientierung. Und das hat Barry Zimmerman aus den USA, auch bekannter Psychologe, der sagt irgendwie, Selbstregulation und selbstreguliertes Lernen irgendwie ein wichtiges Bestandteil irgendwie vom Unterricht sein sollte. Dafür müssen die Kinder irgendwie planen, ihr Wissen, ihr Lernen und Lernaufgaben überwachen und reflektieren können. Und das funktioniert nur, wenn sie eine Orientierung haben, in dem sie wirklich selbstständig arbeiten können.
Okay. Dann haben wir diese Routinen jetzt, die einen klaren Ablauf gibt. Wir hatten die Struktur vom Raum. Aber wenn ich mich recht erinnere, arbeitest du ja auch viel mit visueller Orientierung. Also du hast zum Beispiel Ermahnungen, machst du nonverbal oder du hast auch an deiner Tafel dann Piktogramme, die den Kindern dann schon bestimmte Informationen für die Stunde einfach mitgeben, sodass die sagen wir mal, wenn sie von der großen Pause wieder in den Klassenraum kommen, nur an die Tafel gucken müssen und dann eigentlich schon genau wissen, was gemacht werden muss.
Also Zeitverlust entsteht meistens durch Sprache. Und ich möchte nicht sagen, dass die Lehrkräfte irgendwie gar nicht sprechen sollten, aber die sollten so wenig wie möglich irgendwie selbst sprechen und vielmehr die Kinder sprechen lassen. Das bedeutet, ich arbeite grundsätzlich ganz viel mit Piktogrammen und Bildern, zum Beispiel zum Verhalten, zum Regeln. Die Stundenpläne sind quasi irgendwie genauso wie Tagespläne für alle irgendwie zu jeder Zeit sichtbar. Wenn ich zu viel rede, bedeutet das im Umkehrschluss, die Kinder haben dann weniger Lernzeit, haben weniger Redezeit. Dementsprechend kann man ruhig die Kinder alles erläutern lassen. Also sobald es einstudiert ist, wenn die Kinder wissen, wie die Routinen und Regeln sind, dann kann ich irgendwie ein Kind immer wieder irgendwie aussuchen, was mit dem Rest der Gruppe quasi das Ganze nochmal erläutert. Ich muss ja nicht diejenige sein, die das irgendwie kontrolliert und überwacht. Und in der Zeit habe ich wieder eine kleine Pause. Man muss einfach wiederholte Ansagen, Sachen, die wirklich Zeit kosten. Man muss überlegen, wo verliere ich wirklich Zeit im Unterricht? Und das muss man irgendwie versuchen in den Griff zu bekommen. Piktogramme und Tagesbilder, die eignen sich irgendwie für Grundschüler grundsätzlich, für DATS-Kinder, die sind Gold wert, weil da braucht man irgendwie keinen Text, man hat keinen Text, sondern Bilder sind einfach eine einfachere Sprache für alle. Und diese Strukturierung des Tages durch Piktogramme oder die Strukturierung der Stunde mit Piktogrammen noch ist auch für neurodivergente Kinder irgendwie hilfreich, weil sie sich zu jeder Zeit daran orientieren können, was sie jetzt wie zu tun haben, statt ständig bei der Lehrkraft irgendwie nachfragen zu müssen oder bei anderen Kindern nachfragen zu müssen, was wieder irgendwie die Konzentration stören würde.
Und ist auch dauerhaft dann sichtbar, ne? Genau. Also die Kinder können immer mit Blick zur Tafel sich rückversichern, wie war das nochmal?
Genau. Also, weil ansonsten hat man lauter Kinder, die dann zur Lehrkraft kommen oder zum Sitznachbarn quasi und da wird nachgefragt. Wenn es aber jederzeit sichtbar ist, dann kann jedes Kind wirklich die Mühe machen, sich das anzugucken. Es ist möglich. Da empfehle ich, je nachdem wie und in welchem Raum ich dann bin, habe ich entweder ein Whiteboard oder ein Smartboard. Wenn ich am Smartboard bin, habe ich die Tafelbilder über Classroom Screen zum Beispiel. Das finde ich total praktisch. Die kann ich im Vorfeld vorbereiten.
Das ist ein Programm dann?
Das, oder? Genau, eine Webseite, die kann man, die kostet 3 € im Monat, glaube ich. Die ist aber super. Da habe ich all meine Bilder hochgeladen und das heißt, ich mache zu jeder Stunde irgendwie ein Tafelbild mit dem Ablauf quasi, was zu tun ist. Und damit ist es klar für alle, irgendwie, was ist dann zu tun, was ist der nächste Schritt, was kommt wohin, was wird abgegeben, was wird selbst korrigiert. Also dazu gibt es einfach keine Fragen mehr.
Das bereitest du aber praktisch, genau. Wenn du den Unterricht vorbereitest, genau, erstellst du schon.
Das ist Teil meiner Vorbereitung, genau. Okay. Geht aber richtig flott, also ist alles irgendwie zu schieben. Also ich habe alle beide Bilder im Vorfeld schon geladen und alles, was ich brauche, ist jetzt drauf und ich schiebe einfach hin und her. Und ich habe für jede Stunde eine Vorlage sozusagen. Und ansonsten, wenn ich nur ein Whiteboard habe, dann habe ich Magnete. Die Bilder habe ich aber schon ewig. Die habe ich über den Worksheet Crafter quasi gemacht. Die habe ich einmal laminiert und das war's. Und danach, und dasselbe spiele ich nochmal irgendwie. Kostet auch ein bisschen Zeit, ganz am Anfang, wenn man reinkommt, aber da kommt man, irgendwann ist man auch so routiniert als Lehrkraft. Man kann aber sich das Bild auch vielleicht mit den Kindern am Anfang erarbeiten, dass sie die Abläufe auch irgendwie verinnerlichen. Also wichtig ist, dass die Abläufe für die Kinder irgendwie klar sind. Die werden visualisiert und nicht nur verbalisiert. Das ist wichtig. Und dasselbe gilt auch für die Regeln, Verhaltensregeln. Wichtig ist nicht nur irgendwie versprachlichen, sondern auch wirklich visualisieren, dass für jedes Kind zu jeder Zeit sichtbar ist, welches Verhalten von ihm erwartet wird.
Wir hatten ja über die Routinen schon gesprochen. Was ich zumindest, bevor wir den Podcast gestartet haben, immer so ein bisschen verwechselt habe, sind Routinen und Rituale. Du nutzt auch relativ viel Rituale. Was ist der Unterschied zwischen einer Routine und einem Ritual? Und ja, wie kann man mit Ritualen Zeit sparen?
Na, Rituale sind alles so soziale, eingebundene Events. Also zum Beispiel ein Kreis, ein Sitzkreis, was jeden Montag irgendwie stattfindet, ist ein Ritual. Routinen sind Arbeitsweisen, die routiniert werden. Also die immer wieder stattfinden und wo die Abläufe so klar sind, dass man irgendwie kaum noch was sagen muss. Zum Beispiel, also ohne Rituale in den Schulalltag, wenn man seinen Einstieg zum Beispiel nicht ritualisiert, dann ist es meistens unruhig. Die Übergänge sind unruhig, der Anschluss fehlt. Man braucht einfach wesentlich mehr Zeit, um starten zu können oder um Übergänge gestalten zu können. Das heißt, man muss sich überlegen als Lehrkraft, okay, was ist mein Signal, damit die Kinder wissen, jetzt ist mal, wir starten. So, wichtig wäre zum Beispiel, man könnte, wenn eine kurze Pause zwischen den Stunden ist, dann hat man einen Timer, sind 5 Minuten Pause, dann läuft der Timer. Und dann gibt es vielleicht in der letzten Minute einen kleinen Reminder, dass jetzt die letzte Minute ist, dass jeder zurück zu seinem Platz gehen sollte. Pipapo. Und dann starten wir vielleicht mit einem Gong, mit einem Klatscher, mit jeder kann, es ist, die Möglichkeiten sind enorm hoch. Aber so, dass nach dieser Pause wirklich alle sitzen, ohne dass ich 10 Kinder nochmal ermahnen muss, sondern man muss denen die Strukturen bieten, damit sie sehen, okay, 5 Minuten habe ich, die 4 sind rum, die letzte, da muss ich mich hinsetzen, Heft A, B und C muss ich schon rausgelegt haben, um vorbereitet zu sein, so, dass ich pünktlich mit dem Unterricht starten kann. Und das funktioniert auch nicht nur, wenn ich es verbalisiere, sondern ich muss es für die Kinder visualisieren. Genau, also Rituale sparen auf jeden Fall Zeit, auch wenn sie am Anfang Zeit kosten, weil man sie einüben muss, also es ist keine Selbstverständlichkeit, die wir da haben, aber am Ende rentieren sie sich das, weil dann am Ende, also ich mein Signal zum Beispiel zum Starten, es gibt mir 5 oder grundsätzlich, wenn ich kurz Ruhe und Aufmerksamkeit möchte, gibt mir 5 und das beinhaltet irgendwie Mund zu, Augen auf zur Lehrkraft, Brezelarme, damit ich weiß, die spielen gerade nicht mit der Trinkflasche und sonstiges. Und dann schauen sie mich kurz an, ich rede und dann geht's weiter. Und ansonsten, wenn wir in den Kreis gehen zum Beispiel, setzen sich alle nach Klassenbucheintrag. Das heißt, im Kreis haben wir die 1 platziert und danach setzen sich alle Kinder nach der Nummer aus dem Klassenbuch quasi hin. Das heißt, innerhalb von wenigen Sekunden sind wir jederzeit im Kreis, ohne dass wir Stress haben, bei dem will ich nicht sitzen oder pipapo, sondern es ist wirklich einfach ritualisiert. Der Kreis ist binnen Sekunden irgendwie entsteht quasi der Kreis.
Ein weiterer Punkt, um Zeit zu sparen, hatten wir gesagt, dass es darum geht, dass die Lehrkraft möglichst wenig spricht. Wie machst du das denn aber, wenn zum Beispiel Fragen oder Probleme aufkommen? Dann ist man ja als Lehrkraft eigentlich der Ansprechpartner für die Schüler oder Lernenden.
Genau, also oft im Unterricht ist es so, dass die Lehrkraft als alleinige Anlaufstelle für irgendwie 20, 25 Kinder ist. Und das ist wirklich anstrengend. Das sind die Momente, wo wir als Lehrkraft wirklich dann am Ende der Stunde K.O. sind. Wenn man aber seine Abläufe im Griff hat, wenn man seine Routinen im Griff hat, wenn man seine Rituale im Griff hat, wenn man die Wege überlegt hat, dann hat man vielleicht auch schon ein Helfersystem irgendwie aufgebaut. Also ich habe zum Beispiel einen Assistent der Woche, dazu gab es auch eine Folge, wenn ich mich nicht täusche, der übernimmt ganz viele Aufgaben. Das heißt zum Beispiel beim Leseband, der übernimmt das Kommando, der setzt den Timer, der sagt, welche Seite gelesen wird, der entscheidet irgendwie, trifft manche Entscheidungen. Er bespricht aber auch die Regeln mit den Kindern, in welchem Tempo sie arbeiten sollen, welches Verhalten er erwartet und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Moment habe ich Zeit, irgendwie wieder mich kurz auszuruhen oder was anderes zu machen oder rumzugehen, weil ich da nicht irgendwie die alleinige Anlaufstelle für alle bin. Das ist irgendwie wichtig. Helfersystem gibt es viele Möglichkeiten, also über den persönlichen Assistent, über kleine Schilder, je nachdem, mit welchem Fach wir es zu tun haben. Ich habe kleine Schilder mit Sternen, also ein Stern, zwei Sternen und drei Sternen, je nach, zum Beispiel ähnlich wie bei den Stationen, wenn sie so differenziert sind nach dem Modell. Und das heißt, ein Kind, was sich mit den Ein-Stern-Aufgaben wohlfühlt und in der Lage fühlt, helfen zu können, nimmt sich so ein Schild. Und so ist er Ansprechpartner für die anderen. Das heißt, die Kinder, die auch diese Station mit einem Stern bearbeiten, nicht weiterkommen, kommen primär zu diesem Kind und nicht zu mir. Das heißt, die Kinder haben das Gefühl der sozialen Eingebundenheit, weil, und auch nicht unbedingt des Misserfolges, sondern weil sie nicht direkt zur Lehrkraft müssen und sagen, okay, das habe ich nicht verstanden, sondern die gehen dann zu einem Kumpel, der das auch kann, und es wird dann miterklärt. Für das Kind, was gerade erklärt. Manche werden sagen, naja, dadurch ist dieses Kind gestört. Fakt ist aber, dieses Kind hat die Möglichkeit, sich eins als Experte darzustellen. Das heißt, irgendwie, es ist irgendwie sozial, emotional wird es gestärkt. Drittens, es versprachlicht nochmal die Inhalte. Das zeigt, er ist kognitiv schon ein Stück weiter, wenn er in der Lage ist, die Inhalte wiederzugeben, ganz klar. Das heißt, die Kinder erleben sich auch in dem Moment als richtig kompetent. Das heißt, dieses Gefühl der Autonomie, der Kompetenz und der sozialen Eingebundenheit, weil es ein großes Thema bei DG und Ryan und deren Selbstbestimmungstheorie zum Beispiel. Und die sagen auch, also da müssen wir die Kinder dahin führen. Und da ist das Cora-Modell natürlich auch dafür auch wieder prädestiniert. Aber es geht ja auch ohne. Also kleine Schilder irgendwie sind schnell gemacht. Und die Kinder können selbst bestimmen, okay, fühle ich mich in der Lage zu helfen, ja oder nein. Es muss nicht zu jeder Stunde, es muss nicht zu jedem Fach, aber dass jedes Kind mal die Möglichkeit hat, für sich zu reflektieren, ja, ich fühle mich in der Lage, anderen zu helfen. Das finde ich irgendwie enorm wichtig. Und dadurch wird dann die Lehrkraft entlastet, dadurch ist die Wartezeit auch deutlich geringer, weil die Kinder sitzen da nicht und warten auf die Lehrkraft, die irgendwie überall sein muss in dem Moment, sondern die Kinder haben unterschiedliche Anlaufstellen. Und dann stärkt das auch irgendwie die Verantwortung und das Verantwortungsbewusstsein bei den Kindern, weil sie wirklich eine große Rolle übernehmen, die sonst die Lehrkraft übernimmt. Und das ist irgendwie wichtig. Ansonsten als Helfersystem kann man sich noch überlegen, irgendwie, was die Kinder, wo könnten die Kinder dann scheitern, und dann kann man auch noch Tippkarten überlegen und so weiter und so fort. Das würden wir aber in einer nächsten Folge machen, wenn wir vielleicht die Fachlichkeit des Unterrichts annehmen.
Wir besprechen ja jetzt gerade so ein bisschen die das Zeitmanagement der Stunde, aber innerhalb der Stunde haben die Kinder ja auch diese Lernphasen. Wie hilfst du den Kindern, ihre eigene Zeit zu managen?
Also wir haben einen Timer. Okay. Also grundsätzlich, ich glaube, also fast zu jeder Stunde. Das ist auch wieder irgendwie bei meinen Online-Tafeln. Da sind mehrere Timer irgendwie, also mehrere Darstellungen irgendwie möglich. Das finde ich total hilfreich, weil ansonsten an dem Smartboard früher hatte ich auch mehrere Timer, die musste ich aber jedes Mal einzeln einklicken. Das heißt, es war wieder Zeit, was verloren gegangen ist, wo ich vielleicht ein bisschen hektisch wurde, weil die Tafel nicht funktioniert hat oder weil ich im Umgang mit der Tafel noch nicht so sicher war. Und deswegen wurde da irgendwie die Zeit immer in Anspruch genommen. Jetzt mit meinen Classroom Scream zum Beispiel kann ich jedes Tafelbild, was ich vorbereite, was auch einen Timer irgendwie braucht, kann ich irgendwie voreinstellen. Das heißt, wenn ich am Montag komme, kann ich mein erstes Tafelbild irgendwie anzeigen, ohne ein Wort gesagt zu haben, und dann läuft es quasi. Das heißt, zu jeder Stunde habe ich einen Timer. Das vermeidet einfach wirklich, dass die Kinder trödeln. Die Kinder wissen zu jeder Zeit irgendwie, was sie zu tun haben, wie viel Zeit sie dafür haben. Sie können sich also besser selbst steuern. Die wissen, die kennen das Zeitfenster, in dem sie was zu tun haben. Und es gibt auch weniger Unterbrechung, weil die Kinder nicht ständig nachfragen müssen, wie viel Zeit ist noch, sondern es wird einfach visualisiert. Es gibt auch mehrere, also wenn man kein Smartboard hat und auch keinen Beamer, um das direkt irgendwie projizieren zu können, da gibt es irgendwie viele Anbieter mittlerweile, die irgendwie magnetische Timer verkaufen für die Tafel. Die kann man ranmachen und die sind mittlerweile auch so farbig. Man kann sagen, irgendwie ein Großteil des Timers ist irgendwie grün und dann je weniger Zeit ist, dann ändert sich die Farbe. Also es gibt irgendwie digitale und analoge Version irgendwie von den Timern und die würde ich empfehlen, dass die Kinder immer wissen, woran sie sind, zeitlich, wie viel Zeit sie dann haben. Dazu gibt es irgendwie also zum Thema Selbstregulation, was tatsächlich diese Zeitnutzung dann darstellt. Dazu gibt es von Philipp Winner aus Kanada klare Studien. Er sagt, erfolgreiches Lernen wird an 5 Punkten gebunden sozusagen, also die Bedingungen. Das ist also die Lernumgebung, die Aufgaben, die Ressourcen, die Instruktion, das Vorwissen. Dann gibt es die Operation, das heißt die kognitiven Strategien, alle Strategien, die die Kinder beherrschen, um sich selbst helfen zu können und arbeiten zu können. Alle Strategien, die dem Prozess dienlich sind im Schulalltag. Dann gibt es noch Produkte, das heißt alles, was da rauskommt aus der Arbeitsphase. Dann die Evaluation. Das sind alles so Feedback und Reflexionen, wie kann ich mich selbst bewerten, wie kann ich mich korrigieren und so weiter und so fort. Und dann die Standard, das sind also Kriterien, Normen und Ziele, die dann irgendwie festgesetzt sind. Wenn diese 5 Elemente sitzen, dann sagt Winne, dass ja, effektives Lernen quasi ermöglicht wurde.
Du hattest ja gerade die Ziele angesprochen und gerade in den vorigen Folgen, die wir aufgenommen haben, ging es ja oft auch um die Ziele und die Klarheit der Ziele. Wie spielt das auf die Zeit mit ein? Also spielt es eine Rolle?
Die Klarheit der Ziele, ja klar, die Kinder wissen, müssen genau wissen, worauf sie hinarbeiten sollen. So, und es ist auch irgendwie wichtig, irgendwie relevant sind dann die Operatoren zum Beispiel. Also ich habe auch mal erlebt, eine tolle Stationsarbeit oder Lerntheke und bei dem Zettel Nummer 1, Station Nummer 1, dann waren keine Operatoren, es war keine Aufgabe vorhanden für die Kinder. Es war irgendwie alles schön gemacht und schön gestaltet und das hat dazu geführt, dass die ganze Klasse gefühlt irgendwie nicht wusste, was sie zu tun haben. Für uns als erwachsene Personen war klar irgendwie zählen und die Anzahl irgendwie aufschreiben, aber genau das hätte irgendwie draufstehen müssen. Das heißt, man muss wirklich darauf achten, diese Operatoren im Schulalltag irgendwie einzubauen, um einfach ständige Nachfragen zu vermeiden. Wenn die Kinder nicht genau lesen, was sie machen müssen, dann stehen sie da und können nicht weiter arbeiten. Dann ist wieder die Lehrkraft überfordert, weil sie irgendwie 20 Nachfragen irgendwie bekommt. Also unklare Arbeitsaufträge sind auf jeden Fall tunlichst zu vermeiden. Und man sollte wirklich auf die Klarheit achten, damit die Kinder ja lernwirksam arbeiten können.
Okay, also ich fasse mal kurz zusammen, was wir bisher hatten. Die Elemente, wie man Zeit sparen kann. Also einmal soll man die Abläufe schon in der Planung mit berücksichtigen und schauen, wo könnten Zeitfresser sein, möglichst kurze Wege, Routinen helfen. Die Klassenordnung, also die Ordnung im Klassenzimmer, da geht es nicht im Sinne von Sauberkeit, sondern wo was steht. Viel mit Piktogrammen und nonverbalen Instruktionen arbeiten, Rituale etablieren, Helfersysteme etablieren, die Zeit in den Arbeitsphasen sichtbar machen und wir haben die Klarheit der Ziele. Gibt es noch weitere Zeitfresser, die wir jetzt bisher nicht genannt haben?
Genau, also man sollte vermeiden, auch alles gleichzeitig zu machen. Also viele Lehrkräfte starten mit der Erklärung, da sind die Kinder noch nicht bereit. Deswegen habe ich mein Kommando, gib mir 5. Und da gucken, und das klingt immer sehr, sehr streng und das ist es tatsächlich nicht. Ich möchte nur sicher sein, dass die Kinder irgendwie bei mir sind und nicht woanders irgendwie beschäftigt sind. Und erst dann fange ich an. Also wenn ich wirklich die Aufmerksamkeit von allen, dann fange ich an, irgendwie zu erklären und nicht vorher. Ich fange auch nicht an zu reden, wenn andere noch Gespräche führen. Das führt ja irgendwie zu Unruhen, die Hälfte hört nicht zu. Da wirklich sich die Zeit nehmen und wieder sind wir bei den Regeln mit den Kindern. Diese Regeln so thematisieren, verbalisieren und visualisieren zu jeder Zeit, damit jedem klar ist, welches Verhalten von ihm erwartet wird. Und wenn ich merke, ich habe die Konzentration und die Aufmerksamkeit von allen, dann starte ich. So brauche ich mich nur einmal erläutern und dann muss ich mich nicht nochmal wiederholen für das große Ganze. Und das ist irgendwie enorm wichtig. Um die Lernzeit effektiv zu nutzen, also zur Lernzeit gehört auch die Sicherung der Ergebnisse. Und es ist irgendwie fatal, wenn man sich für die Sicherung zu wenig Zeit nimmt. Das heißt, dass die Kinder aus dem Unterricht rausgehen und nicht genau wissen, ob sie richtig gearbeitet haben oder nicht. Man muss natürlich nicht im Plenum alles gemeinsam irgendwie korrigieren. Die Lehrkraft muss auch nicht alles einzeln korrigieren. Da muss man sich im Vorfeld überlegen, welche Methode kenne ich, um sicherzustellen, dass die Kinder mit richtigen Ergebnissen rauskommen. So, und das kann irgendwie mit Lerntempo-Duett irgendwie stattfinden. Das kann irgendwie mit vorbereiteter Korrektur stattfinden. Oder, wenn wir digital gearbeitet haben, wird meistens simultan noch korrigiert. Da muss man sich wirklich auch im Vorfeld die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie die Ergebnissicherung am Ende stattfindet, ohne dass die Lernzeit gekürzt wird. Und auch bei der Überindividualisierung muss man irgendwie aufpassen. Also wie Hattie gesagt hat, Differenzierung ohne Struktur ist ineffizient. Wenn ich anfange als Lehrkraft jedem einzelnen Sachen zu erklären, weil ich es für jeden Einzelnen gemacht habe, es ist vielleicht lobenswert, aber es ist nicht effizient. Das heißt, da muss man überlegen und auch im Vorfeld, wie kann ich diese Lernzeit für alle Kinder so hoch wie möglich zu halten. Und wenn ich jedem Kind einzeln seinen Auftrag erklären muss, weil ich es überindividualisiert habe, dann ist die Lernzeit für jeden Einzelnen immer kürzer. Und das ist schwierig.
Dann lass uns mal zum Fazit kommen. Ich denke, wir haben jetzt viele wichtige Punkte aufgezählt und du hast auch so ein bisschen einen Einblick gegeben, wie du die Sachen umsetzt. Also ich nehme jetzt mit, dass man Zeit im Unterricht nicht dadurch spart, dass die Kinder schneller arbeiten, dass man mehr Druck auf sie ausübt oder die Pausen kürzt.
Genau, also Zeit sparen heißt es tatsächlich klare Strukturen schaffen, kognitive Belastung reduzieren, das heißt wirklich dieses Arbeitsgedächtnis so entlasten, dass wirklich nur die wichtigen Inhalte irgendwie reinkommen und nicht nur das Ganze drumherum. Das Ganze drumherum muss einfach ins Langzeitgedächtnis irgendwie kommen. Die Verantwortung teilen und verteilen, das heißt, ist die Lernzeit steigt eigentlich, wenn ich dann die Verantwortung verteile. Und letztendlich Lernprozesse schützen, das heißt gucken, dass der Rahmen geschaffen wird, damit wirklich Lernen stattfindet. Das sind so kurz gesagt meine Mantras im Laufe der Zeit zusammenbekommen.
Ja, ich denke, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Liste und wie gesagt, wenn man die Sachen schon in der Planung berücksichtigt, umso schneller oder umso besser flutscht wahrscheinlich dann nachher auch der Unterricht.
Genau, also gute Organisation ist keine Kontrolle, es ist einfach die Voraussetzung fürs Lernen. Bin ich selber als Lehrkraft irgendwie unorganisiert, dann möchte ich mir nicht ausmalen, was tatsächlich dann im Unterricht stattfindet. Wichtig ist bei der Planung nicht nur die Inhalte quasi planen, sondern das Drumherum planen, das Drumherum. Weil die Inhalte, die haben wir drauf, die sind überall irgendwie verfügbar. Man muss sich nicht so groß, also nach ein paar Jahren muss man sich nicht mehr irgendwie so intensiv mit der Materie fachlich irgendwie auseinandersetzen. Wichtig ist das Ganze drumherum. Und dann muss man sich hinsetzen und sich zu jeder Stunde überlegen, woran können die Kinder jetzt scheitern? Das ist immer mein Satz irgendwie, woran, welche Wege sind nötig, was ist möglich, was ist wichtig, was könnte ein Problem sein und daran muss gearbeitet werden. Da muss ich mir im Vorfeld eine Lösung erarbeitet haben, damit ich im Unterricht irgendwie klarkomme.
Ich würde sagen, vielen Dank für deinen Input.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.